1. Mose Kapitel 3, die Verse 8 bis 24. Hier wird uns noch vom Garten Eden berichtet, in Vers 24 und in Vers 8 zunächst. Da heißt es: Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter die Bäume des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Er sprach: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verbarg ich mich. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach der Mensch: Das Weib, das du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zum Weibe: Warum hast du das getan? Das Weib antwortete: Die Schlange verführte mich, dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du solches getan hast, so seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe sollte den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viele Schmerzen durch häufige Empfängnis bereiten. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und du sollst nach deinem Manne verlangen. Er aber soll herrschen über dich. Und zu Adam sprach er: Dieweil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes, und von dem Baum gegessen, davon ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst, von der du genommen bist. Denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staube zurück. Und Adam nannte sein Weib Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seinem Weibe Pelzröcke und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, insofern er weiß, was gut und böse ist. Und nun soll er nicht auch noch seine Hand ausstrecken und vom Baume des Lebens nehmen und essen und ewiglich leben. Deswegen schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, mit dem gezückten flammenden Schwert zu bewahren den Weg zum Baume des Lebens. Wir wollen uns heute mit einer Frage beschäftigen, unter anderem, und das ist auch das Thema der heutigen Predigt, und das heißt: Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Das ist ein Ruf des lebendigen Gottes, den wir hier in unserem Text finden. Ein Ruf, der sogar heute noch an die Menschheit ergeht, wie damals, vor über 6500 Jahren. Ähnlich wie damals ergeht auch heute noch die Frage an den Menschen: Wo bist du? Und wir sehen auch anhand des Sündenfalls, dass manche Dinge große, kleine Ursachen haben und große Auswirkungen haben. Manche Dinge haben kleine Ursachen und eine immense Auswirkung. Ich musste daran denken, Ende September dieses Jahres ging es ja durch die Nachrichten, dass mehr als 11.000 Menschen in Ostdeutschland innerhalb einer Woche an Brechdurchfall erkrankt sind. Die Ursache war vielen ein Rätsel. Betroffen waren Kinder und Jugendliche und Kindergärten und Schulen. Aber im Laufe der Zeit stellte sich dann doch heraus, dass Erdbeeren schuld daran waren. Erdbeeren, die aus China importiert worden sind. Das war die Ursache für diese 11.000 Menschen, die an Brechdurchfall erkrankt sind. Nach der Ankunft der Erdbeeren am Hamburger Hafen wurden sie über einen Großhändler aus Sachsen in mehrere ostdeutsche Zentralküchen für Schulessen geliefert. Und diese Erdbeeren waren mit dem Norovirus belastet. Kleine Viren, große Wirkung. Oder kleine Ursache, große Wirkung. Wer würde denken, dass ein paar Erdbeeren so zum Nachtisch einen Großteil der Menschen oder einen Großteil der Gesellschaft lahmlegen können, so dass öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten und Großküchen oder auch andere öffentliche Einrichtungen einfach geschlossen werden müssen. Einfach mal schwind so. Beim Essen der Erdbeeren, da war es jedoch niemandem bewusst, dass diese Erdbeeren solch einen Schaden zufügen können. Doch es gibt auch Dinge, wo wir ganz genau wissen, okay, wenn ich das tue, das könnte Schaden zufügen. Zumindest Dinge, die auch Gott uns aufzeigt in seinem Wort, die wir lassen sollen. Und wenn wir diese tun, dass dann tatsächlich Schaden daraus entstehen kann. Es ist einfach dumm oder töricht, dann solches zu tun. Und das sehen wir auch bereits im Garten Eden bei den ersten Menschen. Sie wussten ja, sie sollen nicht essen von diesem Baum, welchen Gott in den Garten Eden gestellt hatte, von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Der Herr hat gesagt, lasst eure Finger weg von diesem Baum. Rühre es nicht an oder iss nicht davon. Das hat er gesagt. Doch die Schlange, wir haben es uns letzte Mal damit befasst, sie war listiger als alle Tiere des Feldes. Sie wurde uns auch in der Bibel als der Drache schlechthin gezeigt, auch im Neuen Testament, auch in der Offenbarung. Ja, Satan selbst. Und ganz unscheinbar tritt die Schlange an den Menschen heran und sagt, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht essen von jedem Baum im Garten? Die Schlange stellt einfach Gottes Anweisungen in Frage. Hat er das denn wirklich gesagt? Habt ihr das überhaupt richtig verstanden? Das habt ihr sicher nicht richtig verstanden. Ja, und wenn es Gott gesagt haben sollte, dann meinte er es sicherlich nicht so. Nimm es einfach nicht so ernst. Und die Schlange macht dem Menschen gerade das interessant, was ihm Gott ausdrücklich verboten hat. Interessant. Und wir haben uns letzte Mal damit beschäftigt, die Schlange, die ist sogar noch so listig, dass sie zuerst an die Frau herantritt, die ohnehin emotional empfänglicher ist. Sieh dir doch diesen schönen Baum an. Gott liebt euch doch gar nicht. Denn er möchte euch das Beste vorenthalten, was gerade in diesem Baum ist. Und wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Und dass ihr sterben werdet, das hat Gott nur so gesagt. Der will euch nur Angst einflößen. Nein, nein, ihr werdet sicherlich nicht sterben, sagt Satan in Vers 4. Und wir staunen schon in diesen Stellen, was der Teufel doch auf ein böser Lügner ist, was ein böser Verführer ist. Noch schlechter als ein böser Händler, der uns mit einer schlechten Ware betrügen will. Nein, der Teufel, der will uns um das Leben bringen. Doch wenn das Auge zuerst einmal Lust bekommen hat in irgendeiner Sache, wie schnell dringt dann auch das Verlangen in unser menschliches Herz, so wie es damals bereits bei der Frau war. Oh, das wäre toll, wenn ich das auch noch hätte in meinem Leben. Oh, wie toll wäre das doch, wenn ich da auch noch einen Genuss davon hätte oder wenn ich das in Anspruch nehmen könnte. Ja, ich kann wahrscheinlich gar nicht weiterleben ohne diese Sache. Wohl kann ich gar nicht wirklich glücklich sein in meinem Leben, wenn ich nicht gerade das auch noch habe. Doch, das brauche ich. Die Augenlust, aha. Was kommt nach der Augenlust? Nach der Augenlust kommt die Begehrlichkeit. Man wird begehrlich. Und wenn mal die Begierde im Herzen gefasst hat, dann ist es nicht mehr weit zur Tat. Das lesen wir in Vers 6. Als nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte. Ja, da griff sie zu. Dann nahm sie einfach von dessen Frucht und aß. und gab zugleich auch ihre Manne davon und er aß. Augenlust, Fleischeslust, hochwürdiges Leben zeigt uns auch das Neue Testament, vordringlich im Johannesbrief. Lauter Dinge, die nicht von Gott herkommen, sondern sie kommen von unten her. Und deswegen ist es auch für uns wichtig zu wissen, bevor man etwas tut, ist es für uns auch wichtig zu wissen, was man tut und warum man es tut. Denn kleine Dinge können große Auswirkungen haben, und das sehen wir auch ganz besonders hier im Sündenfall. Und bedenken wir hier in Bezug auf den Sündenfall, da können wir sagen, ein einziger Biss genügt. Ein einziger Biss genügt, das ist der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte. Erstens, ein einziger Biss genügt. Wir müssen uns das mal vor Augen halten. Mit einem einzigen Biss hat sich der Mensch von Gott abgewendet. Das war sein Entschluss. Mit einem einzigen Biss hat er Gottes einziges Gebot übertreten. Und wenn wir hier weiterdenken, dann wissen wir, dass sich der Mensch mit einem einzigen Biss zu Gottes Feind gemacht hat. Er ist auf einmal auf die andere Seite gekommen mit diesem einen Biss. Denn mit der Übertretung dieses einen Gebotes kam plötzlich die Trennung zwischen Gott und Mensch. Es war nicht mehr diese Verbundenheit wie vorher. Es war auf einmal gespalten, das Verhältnis. Der Mensch stand auf einmal auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite des Widersachers, auf den er sich eingelassen hat. Mit der Übertretung des einen Gebotes kam die Trennung zwischen Gott und Mensch. Übertretung von Gottes Geboten nennt die Bibel Sünde. Und so kam durch den einen Menschen die Sünde in die Welt, mit der wir heute noch zu schaffen haben. Und durch die Sünde der Tod, mit dem hat die Menschheit bis heute zu schaffen. Sagt uns Römer 5, Vers 12, was uns Alexander vorhin gelesen hat. Darum gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, natürlich durch die Erbsünde. Und wenn man diese Verse liest, dann denkt man, wow, das hat aber einen Dominoeffekt um den anderen ausgelöst. Das hat gar keinen Halt mehr gemacht, da ist so viel geschwind in Gänge gekommen und es hält bis heute noch nicht einmal an. Das zieht so viele andere Dinge hinterher, diese eine Sünde. Und bedenken wir auch hierbei nochmals für unser persönliches Leben. Jede Sünde hat Folgen. Und wenn man schon nicht viel sieht von mancher Sünde, aber es wird uns jede Sünde ein Stück den Segen Gottes rauben. Eine Sünde hat mehr Folge als andere Sünde. Manche Sünden wiegen mehr wie andere. Doch prinzipiell können wir es uns niemals leisten, leichtfertig zu sündigen. Wir können es uns einfach nicht leisten als Kinder Gottes. Und die schlimmsten Sünden sind die Sünden der Kinder Gottes, nicht der Ungläubigen. Das ist schlimm, was die tun, aber schlimmer ist es, wenn Kinder Gottes sündigen. Und Gott hat es zu den Menschen gesagt, wenn ihr von diesem Baum esset, den ich euch hier reingestellt habe in den Garten Eden, dann wird dies und das geschehen. Und genauso ist es auch gekommen. Und der Teufel, der möchte den Menschen immer einreden, er möchte auch dir und mir einreden, dass Sündigen gar nicht so viel ausmacht. Nee, das ist gar nicht so schlimm. Nein, nein. Das ist nur Gott, der dir dies und jenes nicht mehr gönnen möchte. Gott ist ein Spielverderber. Schau mal, was die anderen alles tun. Ja, und bis du dann irgendetwas getan hast, was Gott missfällt, und du meinst, du kommst darin auf deine Kosten, und bis es geschehen ist, und danach merkst du, jetzt ist die Beziehung zu Gott nicht mehr da wie vorher. Du fühlst dich unendlich schlecht vor Gott. Und du denkst, du bist der elendigste Mensch auf Erden. Warum? Weil es dir der Heilige Geist aufzeigt. Und wenn du es könntest, würdest du es gerne wieder rückgängig machen. Doch leider ist es geschehen. Und was geschehen ist, ist geschehen. Was denkt ihr, wie schlecht sich die Frau und der Mann gefühlt haben müssen im Garten Eden, als sie von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen haben? Als sie es gewagt hat, die Frau von der Frucht zu nehmen und herunterzubeißen und der Mann auch reingebissen hat? Wir können uns vorstellen und überzeugt sein, dass es ihnen wirklich ganz, ganz elendig gegangen ist. Ein elendiges Gefühl hatte sie überfallen. Ein Gefühl, das sie vorher überhaupt nicht gekannt haben. Das war nicht da in ihrem Leben vorher. Mit Elend, da hatten sie ohnehin nichts zu schaffen. Das gab es nicht im Garten Eden. Und vorher, da waren sie unschuldig. Es war die Zeit der Unschuld. Es gab überhaupt keine Schuld. Es war alles so frei, so leicht, so locker, schön, mit Gott zu leben, Harmonie. Und jetzt auf einmal die Schuld. Jetzt wissen sie, was Schuld bedeutet. Vorher hatten sie nicht dieses Gewissensmäßige, es lag nichts da in Bezug auf Gut und Böse, sie konnten es gar nicht erkennen. Es war einfach alles im Reinen. Es gab nichts anderes als Unschuld und Unbeflecktheit. Es war auch überhaupt keine Sünde da. So wie wir das erst erfahren werden, wenn wir mal beim Herrn sind. Keine Sünde mehr gegenwärtig. Das muss toll sein, ich freue mich drauf. Doch jetzt sind sie vor Gott schuldig geworden. Jetzt sind sie gefallen. Jetzt hat das Gewissen eingesetzt, Gut und Böse. Jetzt ist plötzlich die Sünde vor Gott da, die Trennung. Das Gewissen hat eingesetzt und jetzt plötzlich diese Belastung von Schuld und auch von Beschämnis vor Gott. Plötzlich auch das Bewusstsein, wir sind ja nackt, keine Herrlichkeit Gottes mehr. Und wisst ihr, was vielleicht noch schlimmer war? Man ist so bloß vor Gott, man ist so bloß, man ist gar nicht mehr geborgen in Gott, man ist so losgelöst von Gott. Das war vielleicht viel schlimmer als das eigentliche Nacktsein. Die Geborgenheit Gottes war abhanden gekommen. Man war so schutzlos dem Bösen ausgeliefert. Und es kommt aus diesem Text heraus, dass sie Angst hatten vor Gott. Was wird Gott jetzt mit uns tun? Angst hatten sie vorher auch nicht gekannt. Gab es gar nicht im Garten Eden vorher. Und jetzt plötzlich hier der heilige Gott und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Der Mensch, der sich durch den Ungehorsam mit der Sünde identifiziert hat. Ja, der sich direkt mit dem Teufel, mit der Schlange eins gemacht hat. Und jetzt, was wird Gott dazu sagen? Jetzt hatten sie sich vor Gott versteckt. Frage, hatten sie sich jemals vorher vor Gott versteckt? Nein, niemals, finden wir nicht im Garten Eden. Sie mussten sich nie verstecken vor Gott. Sie hatten auch keinen Grund, sich zu verstecken. Sie waren immer im Gleichlauf, im Einklang mit Gott. Eine wunderbare Sache, eine ganz vertraute Beziehung war da, eine herrliche Atmosphäre, eine großartige Harmonie. Und jetzt konnten sie das Böse erkennen. Und sie konnten es auch nachher definieren, dass es tatsächlich die böse Schlange war, welche sie verführt hatte. Vorher wussten sie es nicht, dass die Schlange böse ist. Doch jetzt war es zu spät. Es war einfach zu spät. Der Ungehorsam war da. Es war geschehen. Sie hatten den Ungehorsam geleistet. Vielleicht haben sie gedacht, könnte man doch die Frucht oder den Bissen von dieser Frucht doch wieder nur hervorholen und wieder ankleben an die Frucht und die Frucht wieder an den Baum kleben, so dass man gar nichts davon sieht. Könnte man doch den alten Zustand wiederherstellen? Wir wollen unseren schönen Garten Eden wieder, wir wollen diese Beziehung zu Gott wieder haben. Aber es war zu spät. Und liebe Freunde und Geschwister, da müssen auch wir denken, was kann der Mensch nicht alles für Dinge tun, welche man einfach nicht wieder rückgängig machen kann. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Es gibt so viele Dinge, auch in unserem persönlichen Leben. Deswegen müssen wir uns wohl überlegen, was wir tun jeden Tag und wie wir vor Gott leben. Ein krasses Beispiel ist vielleicht dieses Paar, das der Versuchung nachgegeben hat und miteinander geschlafen hat. Das kann nie wieder seine Unversehrtheit zurückerlangen.
kann nie wieder seine Unschuld zurückerlangen. Nein, das sind unwiederbringliche Dinge. Ehebruch oder geschlechtliche Beziehungen vor einer Ehe. Ein anderer lässt sich vielleicht mit Drogen oder anderen Bindungen ein. Ist das jemals wieder gänzlich gut zu machen? Vielleicht kann man manches Mal den Schaden noch in Grenzen halten. Aber gänzlich wieder den vorherigen Zustand herstellen, kann es einfach nicht ungeschehen machen. So ist es auch mit jeder Lüge, die vielleicht aus unserem Herzen oder aus unserem Mund kommt. Was du einmal gesagt hast, das ist gesagt. Oder was wir in unserem Herzen denken. Was du einmal gedacht hast, das hast du gedacht. Das kannst du auch nicht mehr rückgängig machen. Nicht einmal das kann ungeschehen, wieder ungeschehen gemacht werden. Oder denken wir an das, was wir mit unseren Augen betrachten. Was du gesehen hast, das hast du gesehen. Allermeist kann man den ursprünglichen Zustand nicht mehr herstellen. Wir können noch mancherlei Beispiele anfügen. Manches kann man noch retten, wenn man die Notbremse anzieht und umkehrt. Und das ist das Schöne. Liebe Freunde und Geschwister, wir müssen es einfach sehen. Sünde ist etwas Schlimmes. Und umso mehr wir uns vielleicht mit Gott und mit seinem Wort beschäftigen, umso mehr wird auch unsere persönliche Sündhaftigkeit offenbar. Denn umso mehr kommen wir selber auch ins Licht. Durch einen einzigen Biss wurden die ersten Menschen zu Feinden Gottes. Und da müssen wir sehen, auch anhand des ersten Sündenfalles, Gott macht kein Spiel mit der Sünde. Denn jetzt ist genau das eingetroffen, was er dem Menschen sagte. Die Erkenntnis des Guten und des Bösen, das ist eingetroffen. Jetzt hat der Mensch auf einmal die Dinge auf dem Gewissen. Und was noch? Ja, der Tod. Auch der Tod ist mit der Sünde eingetroffen. Was ist denn der Tod? Ja, Gottes Wort sagt uns in Römer 6, Vers 23, der Tod ist die Belohnung für die Sünde. Das ist also das, was obendrauf gesetzt wird für die Sünde. Schlechthin ist eigentlich ein Schaden. Aber daraus kommt, der Tod kommt aus der Sünde hervor. Der Tod ist die Belohnung der Sünde. So schlecht wie die Sünde ist, so schlecht ist auch letztendlich der Tod. Und noch schlechter, noch schlechter ist der Tod, denn der Tod, der führt in die Verdammnis. Der Tod ist getrennt sein von Gott, das müssen wir sehen. Furchtbar. Tod, zur Sünde, dann Tod und dann Totenreich. Völlige Abgeschiedenheit von Gott. Und wenn Gott die Toten wieder aus dem Totenreich hervorgeholt hat und das Gericht eingetreten ist, dann kommt der zweite Tod. Und das ist die ewige Trennung, der Feuersee. Wenn das nur die Menschen wüssten, was ihnen bevorsteht, wenn sie nicht zur Umkehr mit Gott bereit sind. Der ewige Tod, der wird eintreten. So gewiss, wie Gott die Menschen einmal richten wird, oder so gewiss, wie Gott zu den Menschen gesagt hat, wenn ihr von dem Baum esset, so müsst ihr sterben. Und so gewiss, wie Gott es damals gesagt hat, so wird es auch in Zukunft eintreten. So gewiss, wie der Mensch sich nicht mit Gott versöhnen lässt, wird er im Feuersee landen. Dort, wo ewiger Rauch und Qual ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und an dieser Stelle möchte ich auch heute Morgen nochmals jeden hier im Raum fragen. Bist du wirklich mit Gott versöhnt? Wenn nicht, dann lass dich mit Gott versöhnen. Keiner von uns weiß Tag noch Stunde, wann die Zeit der Gnade abgelaufen ist. Diese kleine Sünde im Garten Eden, das sehen wir. Kleine Ursache, große Wirkung, die hat eine Katastrophe ausgelöst. Und der Teufel hat mit der Verführung des Menschen sein Ziel erreicht. Wir müssen sehen, hier geht es um einen geistlichen Kampf auch zwischen dem Teufel und zwischen Gott. Der Teufel hat durch die Verführung des Menschen sein Ziel erreicht. Er hat jetzt die Beziehung zwischen Gott und Mensch zerstört. Er hat die Harmonie im Garten Eden durcheinandergebracht, er auch direkt zerstört. Er hat den Menschen durch die Sünde in den Tod gebracht. Und er hat den Menschen einsam und nackt gemacht vor Gott. Er hat den Menschen mit seinem Schlangengift infiziert. Und er hat den Menschen zu Gottes Feind gemacht. Der Teufel, wir müssen es immer wieder sehen, er macht alles kaputt. Der Teufel macht alles kaputt. Und er ist ein Menschenmörder von Anfang an. Und da versteckt sich nun der Mensch hinter dem Gebüsch. Er hat auf einmal Angst vor Gott, er fürchtet sich. Und er unternimmt zunächst eigene Anstrengungen. Was kann ich jetzt tun gegen meine Nacktheit? Wie kann ich am besten die Sünde vertuschen oder wie kann ich mich Gott wieder nahen? Ja, seine Anstrengung, kann man sagen, ist auch seine Religion. Er schürzt sich zunächst mit Feigenblättern, um vielleicht doch irgendwie bekleidet zu sein. Doch ich möchte uns an dieser Stelle fragen, kann Gott mit dem Menschen in solch einem Zustand etwas anfangen? Mit Feigenblättern bekleidet. Wenn er selbst die Sünde zudecken will, wenn er durch eigene Anstrengungen sich vielleicht Gott nahen will, durch eigene Anstrengungen vor Gott gerecht werden will oder seine Unschuld selbst wiederherstellen will. Liebe Geschwister, genau darin, da sehen wir den Weg aller Religionen. Die Eigenanstrengungen, die Selbstbemühungen, irgendwo sich Gott vielleicht doch wieder nahen zu wollen. Aber nein, genau in diesem Zustand ist der Mensch von Gott meilenweit entfernt. Ja, getrennt, das wissen wir. Und der Mensch, der kann es nie von sich selbst aus. Und jetzt tritt Gott in diese Bühne hinein. Gott wandelt durch den Garten Eden. Und Gott macht sich auf den Weg, dem Menschen entgegenzukommen. Schon damals im Garten Eden. Und er spricht eine Frage aus. Wo bist du? Das ist der zweite Punkt. Gottes Suche. Mensch, wo bist du? Wenn wir uns ein bisschen Gedanken drüber machen, das ist ganz interessant, wenn man der Stelle ein bisschen verharrt. Wenn man sich überlegt, dann wäre eigentlich nach dem Sündenfall bereits das Ende der Menschheit beschlossen gewesen. Zumindest hätte der Mensch von sich aus nie wieder die Möglichkeit gehabt, mit Gott eine Beziehung anzufangen. Doch das ist schon im Garten Eden so ersichtlich, dass Gott den Menschen liebt. Er liebt wirklich den Menschen. Er will die Gemeinschaft mit demjenigen aufrechterhalten, den er nach seinem Bild erschaffen hat, der ihm ähnlich ist. Gott hat nämlich den Menschen nicht erschaffen, um an ihm zuerst seine ganze Macht zu erweisen und dann ihn ins Verderben zu schicken. So, lieber Mensch, jetzt hast du mal gesehen, wie weit du kommst, jetzt schicke ich dich in die Verdammnis. Nein, deswegen hat Gott den Menschen nicht geschaffen, ganz bestimmt nicht. Der Mensch, der konnte es damals erkennen und lernen. Und genauso kann es auch der Mensch heute erkennen und lernen. Und das ist auch ganz wichtig für uns, die wir heute hier sind. Gott will Gemeinschaft. Gott will Gemeinschaft mit dir und mit mir. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns das immer vor Augen haben. Gott will die Gemeinschaft. Er wirft dich nicht weg wie eine faule Banane oder wie einen faulen Apfel. Nein. Er will die Gemeinschaft und er sucht die Gemeinschaft. Der Beweis liegt darin schon im Garten Eden, dass er den Menschen nachgegangen ist im Garten Eden, dass er den Menschen aufgesucht hat, dass er den Menschen gefragt hat, warum er sich versteckt hat und was denn passiert ist. Natürlich können wir ganz gewiss davon ausgehen, dass Gott es in seiner Allwissenheit schon lange gewusst hat, was passiert ist, was der Mensch getan hat und warum er sich versteckt hat. Das konnte auch damals vor Gott nicht verborgen bleiben. Und er übersieht auch heute keinen einzigen Menschen, nicht einmal die Ungläubigen. Im Alten Testament heißt es in 1. Könige 8, Vers 39, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Für uns auch eine große Gewissheit, wenn wir mit Ungläubigen sprechen. Gott kennt schon lang das Herz auch dieses Menschen, nicht erst, wenn er sein Kind wird. Denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Vor Gott ist alles offenbar, aber auch alles heute schon. Und es macht uns vielleicht auch getrost, wenn wir mit Ungläubigen sprechen, dass Gott schon lange seinen Zustand kennt. Dass nur der Ungläubige letztendlich wissen muss, Gott weiß um meine Situation und Gott kennt mich und jetzt muss ich ans Licht kommen. Ich muss mich ihm gegenüber öffnen. Das ist das Einzige, was der Mensch tun muss. Und Gott hilft ihm sogar dabei. Ja, Gott kennt die Menschen, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Wenn das doch nur die Menschenkinder wüssten. Vor Gott ist alles offenbar, man kann ihm nichts vormachen. Kein einziger Mensch. Ich fand es interessant, gestern kam die neue Topic-Ausgabe und da wurde aufgezeigt zum Beispiel, was heute angehende Pfarrer glauben. Die denken, Gott wäre ein Narr oder der würde gar nichts sehen und merken. Nach einer Umfrage bei einer theologischen Fakultät in Leipzig unter 235 Theologiestudenten wurde veröffentlicht, dass nur 10% von diesen Theologiestudenten, also von 235, glauben, dass die Bibel wörtlich zu verstehen ist. 62% sind der Auffassung, dass jeder nach seiner eigenen Fassung selig werden soll. Also siehe Garten Eden, Feigenblätter. Auch dadurch kann man selig werden. 75% sind davon überzeugt, dass man auch ohne Kirche religiös sein kann. Ja, das lassen wir mal so dahingestellt. Die Frage lautet, was wird zukünftig überhaupt noch in den Kirchen verkündigt oder was wird heute schon verkündigt? Das ist teilweise ein Skandal. Noch schlimmer ist es, wenn man liest, auch wiederum in Topic, für was heute Nobelpreise verliehen werden. Vordringlich werden heute gerne Nobelpreise für Gen- und Stammzellenforschungen hervorgehoben und deren Errungenschaften gewürdigt. Und ein Politik- und Gesellschaftsredakteur sagt hierzu, gefeiert wird derzeit, dass es gelungen ist, ein weiteres Instrument aus dem Werkzeugkasten Gottes zu entwenden, mit dem heute ein immer größer werdender Teil der Menschheit hofft, sich eines Tages selbst erschaffen zu können, mit ihrem eigenen Bild. Sind die Menschen so dumm, dass sie merken, dass es Gott wirklich gibt und dass sie ihm niemals entrinnen können, dass er ihre Gedanken und Herzen sieht? Aber, liebe Geschwister, so ist der gefallene Mensch. Und genau das ist Satans Ziel, sich immer über Gott zu erheben und den Menschen dazu anzutreiben. Versuchen, Gott die Macht aus der Hand zu nehmen. Zuletzt sein wie Gott. Und Gott ist so ganz anders. Er sieht den gefallenen Menschen und er geht ihm nach. Er sucht ihn und er ruft den Menschen. Wenn wir hier in Vers 8 und 9 reinschauen, da heißt es von den Menschen, sie hörten die Stimme Gottes. Es war also zu vernehmen. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte beim Wehen des Abendwindes. Und der Mensch und sein Weib versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter die Bäume des Gartens. Und da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Gott will einfach von den Menschen Antwort. Er will, dass sie herauskommen aus dem Gebüsch, sich nicht vor ihm verstecken. Und das will er genau auch heute noch. Mensch, komm, zeig dich, rede mit mir. Ich will etwas hören von dir. Ich will Gemeinschaft mit dir. Wenn ihm die Menschen doch auch wirklich eine ehrliche Antwort geben würden. Denn der Mensch, der will nicht irgendeine Religiosität oder eine Liturgie in der Kirche hören. Nein, er will eine Herzensantwort. Er will aufrichtige Antworten. Da hat Gott sich ein Gegenüber geschaffen. Und jetzt ist dieses Gegenüber dem lebendigen Gott einfach so weggebrochen im Garten Eden. Man muss auch mal Gott an dieser Seite sehen. Das ist ja fast schon ein wehleidiges Rufen. Mensch, wo bist du? Ich will mit dir Gemeinschaft. Und du haust einfach ab. Was hast du getan? Doch wir können uns vorstellen, dass der erste Mensch noch viel wusste von dieser schönen und vertrauten Beziehung von vorher, die vorher da war. Und das ist das Schöne, dass der Mensch hier tatsächlich Gott eine Antwort gibt. Aus dem Gebüsch, da kommt so eine leise Stimme. Der Mensch sprach, ich hörte deine Stimme im Garten, aber ich fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verbarg ich mich. Da sprach Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, davon ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Und natürlich der Mensch, der Mann in diesem Fall, das Weib bzw. die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Also er hat es gleich weitergegeben, wie es zustande kam, diese ganze Sache. Jetzt wird der Fall nämlich dann auch aufgeklärt. Der Fall wird sofort rekonstruiert, wie es dazu kommen konnte, dass der Mensch von diesem Baum gegessen hat. Der Mann hatte sich zunächst aus der Schuld genommen, indem er sagte, ja, die Frau war es, die mir von der Frucht gegeben hatte. Doch konnte sich der Mann so ganz aus der Verantwortung ziehen. Vielleicht sieht es zunächst so aus, wenn wir diesen Text lesen, ja, die Frau ist an allem schuld. Es ist nicht so, dass sich der Mann einfach hier so aus der Verantwortung ziehen kann und sagen, ja, es war ja meine Gehilfin, die mir gegeben hat. Natürlich hat sie ihm gegeben. Aber der Mann hätte es auch nicht annehmen brauchen. Er hat nämlich zuerst den Auftrag von Gott bekommen oder das Gebot, du sollst nicht essen von diesem Baum. Dann hätte er wenigstens sagen können, ja, wenn du davon gegessen hast, liebe Frau, aber ich tue es nicht. Ich möchte bei den Gott gefallen. Und Gott spricht dem Menschen und hier jetzt dem Adam in Vers 17 sehr wohl eine Verantwortung zu. Weil du der Stimme deines Weibes gehorcht hast in Vers 17 und von dem Baum gegessen. Du bist schuldig, Adam. Und hier steht jetzt auch Adam in Vers 17. Verflucht sei der Erdboden um deinetwillen, Adam. Nicht um der Frau willen, sondern um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Das ist um des Mannes willen geschehen. Also der Mann kann sich hier nicht einfach so billig davonreden. Wir sehen, dass der Mann eine hohe Verantwortung hatte und er ist selber darauf hereingefallen oder hat sich verführen lassen. Er hätte sich nicht in Sünde fallen lassen müssen, wenn er nicht auf seine Frau gehört hätte, beziehungsweise wenn er ihr nicht gehorcht hätte. Doch da kommt die Frau jetzt zum Verhör, Vers 13. Da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Das Weib bzw. die Frau antwortete, die Schlange verführte mich, dass ich aß. Vom Mann geht es zurück auf die Frau und von der Frau geht es zum Urheber der Sünde, hin zur Schlange, dem Teufel. Natürlich hätte die Frau auch Nein sagen können. Sie sagen können, nein, auch Schlange, wenn du meinst, wir können von dem Baum essen, wir tun es trotzdem nicht. Sie hätte sich abwenden können. Auch die Frau hat ja eine Verantwortung. Aber letztendlich war es eben die Schlange, die die Frau verführt hat. Vers 14, da sprach der Herr zur Schlange, weil du solches getan hast, das seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde essen dein Leben lang. Hier war mehr die äußere Form des Tieres angesprochen von Gott. Aber jetzt kommt noch der Inhalt der Schlange, diese geistliche Schlange zum Ausdruck. 1. Mose 3, Vers 15. Gott, der Herr, spricht hier zur Schlange und ich will Feindschaft setzen. Zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Und derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Liebe Geschwister, was wir hier finden, das ist Evangelium pur. Hier wird uns schon der Weg der Erlösung aufgezeigt. In diesem Vers, in 1. Mose 3, Vers 15, da finden wir bereits den Sieg des Herrn Jesus über den Teufel. Dadurch, dass der Teufel den Menschen zu Fall brachte, wurde es für Gott jetzt unbedingt notwendig. Das wäre vorher nicht gewesen, aber das war jetzt für Gott unbedingt notwendig, dass er selber in die Welt kommt und einen vollkommenen Stellvertreter ins Kreuz bringen kann oder sich selber ins Kreuz gibt, viel besser gesagt, um für den Menschen eine Erlösung zu schaffen. Das war jetzt vor Gott nötig nach dem Sündenfall. Doch das bedeutet ja auch zugleich den endgültigen Sieg und Triumph über Satan. Und es ist gewaltig, wenn wir uns ein wenig mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und warum der Herr Jesus unbedingt als Retter in diese Welt kommen musste. Er musste unbedingt in diese Welt kommen. Von dem Tage des Sündenfalls hat Gott der Herr endgültig Feindschaft gesetzt zwischen ihm und der Schlange. Und zwar zwischen seinen Kindern und den Kindern des Teufels. Also es war zwischen den geistlichen Nachkommen und den Kindern des Teufels. Und wenn wir das sehen, was sich heute so in der Welt bewegt, das ist genau das, was hier aus 1. Mose 3, Vers 15 hervorgegangen ist. Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Wir brauchen nur in die Welt hineinschauen, wie die Gemeinde derzeit verfolgt wird. Schon über 2 Jahrtausende wird die Gemeinde beständig verfolgt in der Welt. Und noch nie wurde sie mehr verfolgt als heutzutage. Warum? Weil Feindschaft ist zwischen den Kindern Gottes und der Schlange. Und dann der andere Heilskörper. Warum wurde der immer wieder angegriffen? Und warum wird er heute, und wir hören sicherlich heute Nachmittag auch viel, was sich in den arabischen Ländern bewegt. Warum dieser Angriff ständig auf Israel? Weil es der Teufel ganz genau weiß, dass das Gottes auserwähltes Volk und Erbe ist. Das sind die geistlichen Nachkommen und Gott wird diesen Heilskörper wieder einsetzen. Und deswegen hat es der Teufel so sehr auch auf diesen Heilskörper abgesehen. Die Gemeinde und Israel, die beiden, die müssen ausradiert werden, die müssen weg, wenn es nach dem Teufel ginge. Und manches Mal, da meint man, er schafft es tatsächlich. Aber Gott kommt mit seinem Plan zum Ziel. Gott wird sich verherrlichen. In der Gemeinde, wenn die Gemeinde im Himmel ist, wird auch bald wieder Israel eingesetzt werden. Und Gott wird mit Israel die ganze Welt missionieren. Und der Herr Jesus wird in Jerusalem sitzen. Und zu ihm müssen Jahr für Jahr alle Nationen hinpilgern und ihm die Ehre geben, wenn sie Segen haben wollen. Das Heil geht von den Juden aus. Merken wir das gut. Merken wir uns das gut. Wir haben keinen Grund, irgendwas an Israel anzuprangern. Aus der geistlichen Linie, da geht letztendlich auch der Sohn Gottes hervor. Das sehen wir ja im Neuen Testament. Der Same des Weibes. Und hier ist Eva gemeint. Der Same des Weibes. Derselbe wird. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen, und derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen, sagt Gott zu dem Satan, zu Teufel. Und hier sehen wir, dass der Teufel den Herrn Jesus ans Kreuz bringt und er meint, jetzt habe ich es geschafft. Und er sticht ihn in die Ferse im Kreuz, er klopft ihm die Nägel ein in Hände und Füße. Er lässt den Sohn Gottes ins Kreuz schlagen. Und dann denkt er, jetzt hat er Ruhe. Aber so war es nicht. Der Herr Jesus hat den Triumph davongetragen am Kreuz. Satan meinte nun, wäre seine Konkurrenz ausgelöscht. Doch es hat nicht lange gedauert. Wir wissen es. Da erbebte die Erde am dritten Tag oder am ersten Tag der Woche. Der Herr Jesus ist auferstanden von den Toten. Und mit seiner Auferstehung ist der Sieg über den Teufel endgültig proklamiert. Und merken wir uns heute, wenn uns der Teufel auch viel zu schaffen macht, mit seiner überaus großen List, ja, er ist wirklich listig, aber seine Macht ist begrenzt, sie ist wirklich begrenzt. Der Herr Jesus hat ihm am Kreuz den Kopf zertreten, wie es hier in 1. Mose 3, Vers 15 schon heißt, und du wirst ihm den Kopf zertreten. Wer an Jesus Christus glaubt, der steht auf der Seite der Sieger oder des Sieges. Und zuerst war Adam von der Erde irdisch. Es war der erste Mensch, der ohne Sünde war. Aber da der erste Mensch in Sünde gefallen ist, musste der zweite Mensch vom Himmel kommen. Der Herr vom Himmel, um den ersten Menschen zu erlösen, um ein vollständiger Stellvertreter zu sein. Und nur der Herr Jesus, der vollkommene Mensch, der sündlose Mensch, konnte den gefallenen Menschen erlösen und befreien. Und einen anderen Weg gibt es nicht, um Erlösung zu finden. Es gibt auch keinen anderen Weg zu Gott als nur Jesus allein. Kein anderer kann uns Sündenvergebung schenken. Kein anderer kann uns wirklich ein Stellvertreter sein vor Gott, nur Jesus. Und wenn man das bedenkt, was ist geschehen, als der Herr Jesus in diese Welt eingetreten ist? Ähnlich wie im Garten Eden. Gott kommt selbst in diese Welt und fragt: Mensch, wo bist du? Denn des Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Als der Sohn Gottes in die Welt eingeboren ist, Fleisch und Blut angenommen hat, hat er sich für dich und für mich ins Kreuz schlagen lassen, sein kostbares Blut vergossen. Und er ruft bis heute: Mensch, wo bist du? Ich habe alles für dich gegeben. Ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Ich habe für dich mein Leben und mein Blut gelassen. Lass dich mit mir versöhnen. Komm in deiner Gefallenheit. Ich stoß dich nicht ab. Der Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Komm mit deiner Nacktheit. Komm mit deiner Sünde. Ich will dich bedecken. Lass dich begleiten. Lass dich waschen durch das Blut Jesu Christi. In Offenbarung ruft der Herr noch ein ziemliches letztes Mal auf, in Offenbarung 22,17: Und wen dürstet, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Kann man es noch besser bekommen? Liebe Geschwister, wir müssen es den Menschen sagen. Wie dumm muss man sein, wenn man Gott in dieser großen Liebe, in seinem großartigen Angebot einfach ablehnt. Und meint, Feigenblätter genügen. Ja, ich schaffe es schon in den Himmel. Nein, du wirst hinabfahren in die Hölle. Wie töricht verhalten sich die Menschen heute. Und immer blöder und immer böser und törichter. Ein einziger Biss genügt. Das war unser erster Punkt. Der zweite Punkt ist Gottes Sache. Gottes Suche. Mensch, wo bist du? Und ich möchte noch kurz zu einem dritten Punkt zu sprechen kommen. Wir haben einen Gott der zweiten Chance. Das ist ein wunderbares Thema. Der Gott der zweiten Chance. Wenn auch damals durch den Sündenfall sehr, sehr viel zerstört worden ist, so können wir es doch sehen, und es ist wunderbar. Gott hat den Menschen nicht aufgegeben, sondern er geht mit dem Menschen weiter. Er gibt ihm eine zweite Chance nach dem Sündenfall. In 1. Mose 3, Vers 21 lesen wir, wenn wir da reinschauen: Gott tat etwas ganz Besonderes jetzt mit dem Menschen in seiner Nacktheit. Gott macht dem Menschen Pelzröcke und er bekleidete sie. War das nur äußerliche Bekleidung, weil er keine Kleidung anhatte oder weil Pelzröcke besser waren als Feigenblätter? Warum wollte Gott Pelzröcke und keine Feigenblätter? Weil wir wissen, die Pelzröcke, die müssen irgendwo hergekommen sein. Und wir können hier fest davon ausgehen, dass die von Tieren gekommen sind. Pelzröcke. Und zwar ist da Blut geflossen, schon damals, beim ersten Sündenfall. Weil bei Gott gibt es nur Vergebung durch Blut. Es muss ein Stellvertreter herhalten. Wir sehen das im ganzen Alten Testament. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, heißt es in Gottes Wort. Das wird auch in Hebräer 9, Vers 22 wiederum hervorgehoben. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Wenn damals kein Blut von Tieren geflossen wäre, dann hätte es keine Vergebung gegeben mit den Menschen. Dann hätte keine Gemeinschaft mehr stattgefunden, nein. Und dieses Blut ist schon damals geflossen in Hinblick auf den kommenden Erlöser, auf Jesus Christus. Wir schauen auf den Erlöser zurück. Er ist für uns gestorben am Kreuz. Wir können es aus der Vergangenheit annehmen. Damals war es in Zukunft schaubar. Und durch das Blut damals von Tieren ist die Gemeinschaft mit Gott wiederhergestellt. Zwischen Gott und den Menschen. Die Sünde war vergeben, sie war bedeckt. Durch Jesus Christus wurde sie erst weggenommen. Auch der, die Sünde vom Sündenfall. Die Trennung der Sünden des Todes sind jetzt aufgehoben bei dem ersten Menschen. Aber wir müssen auch sehen, anhand des ersten Sündenfalles, es war nichts mehr so wie vorher. Es war die Gemeinschaft zwar wiederhergestellt mit Gott, aber diesen schönen Garten Eden, den gab es nicht mehr. Der Mensch musste nämlich jetzt den Garten Eden verlassen. Hinaus mit dir, sagt Gott. Gott macht zwar weiter mit dem Menschen, doch die Bedingungen waren jetzt anders wie vorher. Gott ist konsequent und er sagt, und wenn ihr das tut, dann wird euch das und das widerfahren. Und ganz genauso ist eingetroffen. Und das ist auch schön, wenn Eltern zu ihren Kindern so konsequent sein können. Wenn du das und das tust, ich habe es gesagt, und wenn du es jetzt tatsächlich tust, dann wird es eintreffen. Nicht nur spielen, sondern wirklich auch das tun, was man sagt. Und so erkennt der Mensch, dass Gott ihn ernst nimmt, und Kinder lernen es von ihren Eltern. Und Gott sagt dem Menschen nach dem Sündenfall, in welchen Bedingungen er jetzt einfach leben muss. Und mit diesen Bedingungen, da haben wir bis heute noch zu schaffen. Die Frau soll unter Schmerzen Kindern gebären. Sie soll ihrem Manne untertan sein. Und um des Mannes willen wird der Erdboden verflucht sein. Liebe Geschwister, wir leben heute in einer gefallenen Schöpfung. Ist nicht mehr so wie damals. Mit Mühe soll der Mensch sich davon nähren, ein Leben lang. Dornen und Disteln soll der Erdboden tragen. Im Schweiße seines Angesichts soll der Mensch sein Brot essen. Das war alles im Garten Eden nicht. Und bis er dann wieder zur Erde zurückkehrt, er muss auch sterben. Vers 19, denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Dieser Leib wird in die Erde gelegt. Und Paulus sagt im Neuen Testament im Korintherbrief, es wird gesät verweslich und es wird auferstehen unverweslich. Und dann werden wir wirklich Herrlichkeit erleben. Dann werden wir paradiesische Zustände haben. Großartig, wenn die Sünde, die Gegenwart der Sünde weg sein wird. Wenn wir von diesem Leib der Sünde erlöst sind. Wunderbar. Aber dieser Fall im Garten Eden und dass Gott mit den Menschen weitermacht, das macht auch uns Mut für unser persönliches Leben momentan. Auch wenn du in deinem Leben nicht alles richtig gemacht hast, wenn du Fehler gemacht hast und gesehen hast, da ist nichts Gutes dabei herausgekommen, dann sei gewiss, auch mit diesem heutigen Text, dass Gott auch dich sucht und ruft und fragt, wie steht's mit dir, wo bist du? Willst du nicht wieder ganz in meine Gemeinschaft kommen? Wie sieht's aus? Wenn wir an ihn glauben und vielleicht manches Mal einiges daneben läuft, dann denk es nie, dass Gott dich aufgeben will. Es kann sein, wenn grobe Sünden da waren, dass es unter anderen Umständen weitergeht. Manches ist nicht mehr gut zu machen. Aber Gott will mit dir weitermachen. Er will mit dir und mit mir weitermachen. Und er will dich an sein Ziel bringen. Steh auf und geh weiter. Gott ruft und fragt auch dich, wo bist du? Und wenn jemand unter uns ist, der ihm noch keine richtige Antwort gegeben hat, ihm noch nicht von Herzen geantwortet hat auf die Frage, Mensch, wo bist du? Dann gib ihm heute noch Antwort. Amen. Lasst uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dir, dem allmächtigen und herrlichen Gott, angehören dürfen. Jeder, der an dich glaubt, der die Versöhnung hat durch das Blut Jesu Christi, in ihm haben wir die Lösung, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist wunderbar. Dass wir es gar nie aus eigener Anstrengung erlangen können, das demütigt uns und es gibt dir die Ehre, auf das kein Mensch sich rühme, sondern danke, Herr, dass wir es von dir hernehmen dürfen, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir dein Erlösungswerk aus Gnaden bekommen dürfen, wenn wir es nur gläubig annehmen. Ja, wir möchten dir danken, Herr, auch für diesen Text und in allem, was du uns zeigst, auch im ersten Buch Mose. Wir möchten dir danken, Herr, dass du ein Gott bist, der Gemeinschaft haben möchte mit jedem von uns. Hilf uns, Herr, dass wir immer mehr in diese Gemeinschaft, in eine enge und vertraute Beziehung zu dir hineinwachsen dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns Menschen so nahe gekommen bist, dass du selbst Mensch geworden bist und dass du es selbst am besten weißt, was Menschsein bedeutet, auf dieser Erde leben und Gott gehorsam zu sein. Danke, Herr Jesus, dass du unser höchstes Vorbild geworden bist und dass du dich selbst hingegeben hast für uns alle. Wir möchten dir danken, Herr, dass du uns auch in dieser Woche vorausgehen möchtest, Herr, dass du uns Gnade schenkst, Herr, ein wohlgefälliges Leben vor dir zu führen und mit dir zu leben und in deiner Freude zu wandeln. Wir danken dir, Herr, für jeden, den du heraus errettest und errettet hast. Und wir möchten beten, Herr, dass du noch viele errettest, auch hier im Umfeld der Gemeinde, aber auch in unserem ganz persönlichen Verwandten- und Bekanntenkreis. Danke, Herr, dass du noch mächtiglich arbeitest, auch heute an so vielen Orten auf dieser Erde. Wir preisen dich und danken dir in deinem Namen. Amen.